sehr gut einfach möglich ist, was sie nicht riechen können, Geschwister, ist die Tatsache, dass unser Gemeinderaum gerade gestrichen wird und zwei Drittel wohl auch schon hinter uns liegt. Wir sitzen etwas enger heute, auch in einer großen Schar, aber einige Geschwister sind wahrscheinlich auch bei Buß und Betach in der Martini-Gemeinde. Wer weiß, wir freuen uns, dass wir hier zusammen den Abend eröffnen dürfen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte zu Anfang 1. Paulus Kapitel 3 des Hebräerbriefes die Verse 1 bis 6 lesen. Wir haben uns in den letzten Wochen, das war vor bis 3 oder 4 Wochen, immer wieder mit dem Hebräerbrief schon auseinandergesetzt. Er hat seine eigene Art, weil er einfach ein ganz eigenständiger Typus von Charakter hat. Und in Kapitel 3 fangen wir jetzt an, dass uns der Verfasser deutlich macht, dass Christus über die Engel steht. Und er zeigt uns dann, dass auch Christus über Mose steht. Das heißt also in Vers 1 darum, und das begründet und bezieht sich immer auf das, was vorher überlesen ist, darum, ihr lieben Brüder, wie ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, den wir bekennen, Jesus, der treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größere Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jedermann erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose war zwar treu in Gottes ganzem Haus als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes ganzes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Also was ganz deutlich wird hier in diesem kurzen Abschnitt schon, es geht hier um Gläubige. Ein Brief an Judenchristen geschrieben. Das erste ist, er nennt sie heilige Brüder, die ihr teilhabt. Und endet hier Vers 6, dass wir festhalten sollen an dem, wo wir teilhaben. Und dieses Teilhaben ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil das wird uns im Brief immer wieder auch beschäftigen. Zunächst einmal hier, aber dann auch in Kapitel 3, 14 und dann in 6, 4. Das eine ist, dass wir ein Teil davon sind, auch wenn wir das auf uns überlegen. Also Teilhaberschaft ist, wir sind ein Teil von dem. Und wir dürfen auch heute als Teilhaber Christi hier zusammen sein. Wir sind schon ein Teil in dem, dass wir geheiligt wurden. Wir sind noch nicht vollkommen, aber wir haben schon Teil. In Kapitel 3, 14 werden wir dann hören, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Und das ist ein Stück weit, was wir gerade auch gelesen haben, dass wir an der Hoffnung festhalten sollen. Wir sind schon dabei, aber jetzt geht es darum, dran zu bleiben, fest zu sein, festzuhalten. Und in Kapitel 6, 4 schreibt uns der Verfasser, denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist. Also hier ist halt weiter, davon werden wir später lesen. Aber auch hier sind sie Teilhaber des Heiligen Geistes. Ich will mal wieder auch an meine erste Andacht erinnern, die ich gehalten habe vor 4 Wochen, dass wir ein Unterpfand haben in dem Heiligen Geist. Dass also schon etwas in uns ist, was ein Teil ist von dem, was sein soll. In Kapitel 8, oder in Kapitel 12, Vers 8, entschuldigt, da nimmt er das als Negativbeispiel. Da schreibt er, seid ihr aber ohne Züchtigung, die ihr doch eine Erfahrung habt, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Das heißt, wir sind auch Teilhaber göttlicher Züchtigung. Auch das gehört zur Kindschaft, dass wir ermahnt werden und dass wir auch gezüchtigt werden in dem, was wir tun sollen, dass wir es richtig tun. sehen wir in dem ersten Vers, sie haben Teil und jetzt schreibt er, schaut auf den Apostel und Hohenpriester. Und dieses Betrachten, was eigentlich jetzt hier steht, ist mehr als ein achtloses Hinsehen. Im Englischen haben wir ein spezielles Wort für, das nennt sich search. Das heißt also, wenn ich jetzt wie Pastor Matze suchend durch mein Fernglas schaue, dann schaue ich nicht nur dahin, sondern dann schaue ich suchend. Und genauso dieses Bild ist eigentlich hier gebraucht, dass Sie etwas sorgfältig studieren sollen. Oder anders ausgedrückt, betrachten ist untersuchen. Etwas untersuchen. Das heißt also, darunter zu suchen. Kein oberflächlicher Blick. Eine ganz große Aufgabe, etwas zu suchen, etwas zu betrachten. Schaut auf den Apostel und Hohen Priester, den wir bekennen, Jesus. Da war eine ganz kleine Aufgabe. Wir sollen uns an ihn wenden, wir sollen auf ihn schauen und wir sollen von ihm lernen. Und sie hatten erkannt, dass Jesus der Messias ist. Sie waren Gläubige. Sie waren Menschen in der Gemeinde, in der Synagoge, wo sie sich getroffen haben. Und jetzt soll der nächste Schritt kommen, sie sollen von Jesus lernen. Und das Erste, was uns natürlich einfällt, ist Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Wort Ruhe, das nehme ich jetzt einmal vorweg, wird uns noch intensiv beschäftigen. Und wer den Hebräerbrief schon einmal gelesen hat, der weiß, wie oft das Wort Ruhe davor kommt. Und das Verwirrende ist, dass diese Ruhe, die da beschrieben wird, drei Arten von Ruhe eben ist. Und das möchte ich nicht vorwegnehmen. Ich möchte das hier nehmen, dass wir von Jesus lernen sollen, von seiner Sanftmütigkeit, von seiner Demütigkeit und dass wir Ruhe finden sollen für unsere Seelen. Sie sollen also jetzt nicht mehr auf das levitische System blicken, das ist jetzt Geschichte. Das heißt, schaut auf Apostel, auf den Apostel und Hohenpriester. Und das ist die einzigste Stelle, die wir finden im Neuen Testament, die so auf Jesus angewandt ist. Apostel ist nicht jetzt einer von den Zwölfen gleichzusetzen. Apostel ist hier erstmal der Bote und der eine neue Botschaft überbringt. Also das heißt, der Apostel ist etwas, der ist jemand, der gesandt ist. Der gesandt ist mit einer neuen Botschaft. In Johannes 1,17 lesen wir, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Mose war ein Apostel. Mose hatte eine Botschaft für das Volk. Und Jesus hat auch eine Botschaft. Und die Botschaft von Jesus ist die Botschaft der Gnade. Gott sandte einst Mose. Und da können wir das nachlesen in 2. Mose 3 und folgende, wie Mose berufen wird. Wie Mose beauftragt wird. Aber jetzt im Neuen Testament sendet Gott Jesus. Johannes 3, 34 bis 36. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern sein Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist die Botschaft. Er hat Jesus selber gesagt, wer glaubt, der hat. Und wer nicht glaubt, der wird den Zorn Gottes erleben müssen. Also Jesus als Apostel, Jesus als Gesandter. Das zweite ist der Titel Hohepriester. Der Hohepriester repräsentiert den Menschen gegenüber Gott. Jesus war wie Mose, erster Apostel, und vertritt Gott Jesus ist wie Aaron ein hoher Priester und vertritt den Menschen gegenüber Gott. Wenn wir jetzt hier eine Tafel hätten, wie es eigentlich so von der Schule kennen, dann würde ich das anmachen. Also, Gott ist oben im Himmel. Der Apostel, der Prophet ist dann runter und er wendet sich zum Volk. Das ist das, was wir kennen. Und die andere Seite ist, das Volk kommt über den hohen Priester zu Gott. Also einmal von oben nach unten und dann wiederum von unten vom Volk über den hohen Priester zurück zu Gott. Das ist das, was sie im Dienst tun. Und das haben die Adressaten des Briefes getan. Sie haben bekannt. Und jetzt sollen sie an dem Bekenntnis festhalten. Das ist genau unser Auftrag auch. Wenn wir bekannt haben, dass wir zu Jesus gehören, dann sollen wir an unserem Bekenntnis festhalten. Der Verfasser des Briefes beruft sich hier einmal auf 4. Mose 12, 7. Und da heißt es, oder erstmal vielleicht in Vers 2, damit es einfacher wird, Jesus, der da treu ist, dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzen Haus, beruft sich dann auf 4. Mose 12, 7. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Und das Haus, das verstehen wir, ist Israel. Und Mose war treu in seinem Werk an dem Hause Israel. Wir wissen auch über die Fehltritte Mose. Und das Betreten des verheißenen Landes verhinderte eben das, weil er Gottes Anweisung missachtet hat. Er durfte nicht in das Land, aber er durfte das Land sehen. Und lesen wir in 5. Mose 32, 48 bis 52. Und der Herr redete mit Mose am selben Tage und sprach: Geh auf das Gebirge Abrim am Berge Nebo, denn er liegt im Lande Moab gegenüber Jericho, und schaue das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Eigentum geben werde. Dann stirb auf dem Berge. Und weiter heißt es dann: Denn ihr habt euch an mir versündigt unter den Israeliten bei dem Haderwasser zu Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht geheiligt habt inmitten der Israeliten. Du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe, aber sollst nicht hineinkommen. Und das ist, Geschwister, habt ihr sicherlich schon gemerkt, immer wieder das, was uns im Hebräerbrief beschäftigt, dass Gott die Sünde, die Verfehlung, damit bestraft, dass er das physische Leben nimmt. Wir sehen das bei Miriam, wir sehen das bei Aaron, wir sehen das bei der ganzen Generation, auch hier bei Mose. Im Neuen Testament ist Mose im Lande. Das wisst ihr alle, Matthäus 17 auf dem Berge der Verklärung, da ist Mose und Elia, Mose als Repräsentant des Gesetzes, Elia als Repräsentant der Propheten, so wird das verstanden, mit Petrus, Johannes und Jakobus. Und da ist gut sein. Da wird Petrus Hütten bauen. Da sind sie alle wieder zusammen. Das heißt also, Mose durfte einst das Land nur sehen, aber später war er mit Jesus und mit Elia in dem Land. Vers 3. Er ist aber größere Ehre wert als Mose. So wie der Erbauer des Hauses größte Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. Wer aber alles erbaut hat, das ist Gott. Mose war ein Teil des Hauses Israel, aber Jesus hat das Haus gebaut. Mose, Vers 5, war zwar treu in Gottes ganzem Hause als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. So groß wie Mose war ein Diener. Und im Griechischen steckt in dem Wort Diener auch der Aspekt des Heilens. Dieses bestreitet die Tatsache, dass Mose moralisch, aber auch geistlich am Hause Israel gedient und geheilt hat. Aber es war eben nur die Vorbereitung auf das, was kommen sollte, und zwar der Messias. Mose war Diener im Hause und Jesus Diener über dem Haus. Das Haus, das kann nach Epheser 2 die Gemeinde sein. Und da heißt es in Epheser 2, 19, 20, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, bei Jesus Christus der Eckstein. Während Mose der Diener war, ist der Messias der Sohn. Als Sohn ist er der Eigentümer und Erbe des Hauses. Als Sohn ist er der Hausherr. Mose war Diener. Diener des Hausherrn. Der Vergleich mit Mose und Jesus geht natürlich weiter. Mose befreite die Israeliten von der Knechtschaft der Sklaverei in Ägypten. Und Jesus befreit alle Gläubigen von der Knechtschaft der Sünde. Mose wurden die Israeliten als Gottesvolk eingesetzt. Jesus setzt die Gläubigen als Söhne Gottes ein. Mose brachte den alten Bund. Jesus bringt den neuen Bund. Aber nochmal, Mose, so groß und gewaltig wie er war, war immer nur der Diener. Und Jesus ist über dem Haus der Herr. Der Vers, den ich gerade gelesen habe, aus Epheser 2, macht uns natürlich nachdenklich, wenn wir jetzt Mitbewohner in dem Hause Gottes sind. Und da stellt sich die Frage, wenn das so ist, wie verhalten wir uns als seine Miterben und Mitbewohner in diesem heiligen Haus? Eins ist wichtig, wir müssen als Kinder Gottes gehorsam sein. Und wir müssen als Kinder Gottes mindestens lernen, auch treu gegenüber Gott zu sein. Das ist die Herausforderung, die uns hier das Wort stellt und das, was wir auch später sehen werden. Es heißt, sein Haus sind wir, und ich nehme das jetzt mal für uns ein. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen in den Ruhm der Hoffnung festhalten. Amen. Liebe Schöpfer, wir danken dir, dass du an uns gedacht hast, als du uns berufen hast. Danken, dass du an uns gedacht hast, als du gerufen hast, es ist vollbracht. Herr, stehen wir nun hier und sitzen und bekennen einfach, dass wir uns unwürdig fühlen, dass wir uns so schwach fühlen, dass unsere Versagen vor uns stehen. Aber wir danken dir, dass du uns berufen hast und wir danken dir, dass über uns deine Gnade und deine Barmherzigkeit steht. Und so danken wir auch, Herr, dass du Gedanken des Friedens mit uns hast, dass du uns weiterleiten möchtest in deine Wahrheit, dass wir würdige Vertreter deines Namens sind. Hab auch Dank, Herr, für deine Gegenwart jetzt und segne uns in diesem Abend. Amen. Da unser lieber Bruder wieder zum Klavier geht, habe ich gedacht, wir machen mal heute ein ganz einfaches Lied, 295, Gott ist die Liebe. Aber damit das nicht zu lang sind, würde ich einfach 295, ja, damit es aber nicht den ganzen Abend sprengt, vielleicht machen wir das so, dass wir nur jedes zweite Mal immer bei den ungeraden Versen singen. Drum sage ich es noch einmal. Ja, 295 und nur bei den ungeraden Versen, also 1, 3, 5, 7 und 9 singen. Darum sage ich es noch einmal. Ja, so ein herrliches Lied, das kommt. Gracias. dann stellt er wieder in Vers 27 den Vergleich an. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und sagt Jesus wieder, ich aber sage euch. Oder in Vers 32, ihr habt weiter gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und so zieht sich das eigentlich durch diese ganzen Kapitel des 5. Kapitels des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus immer wieder sagt, was Mose gesagt hat, aber dann das neu formuliert und auf den anderen Punkt bringt. Ihr habt gehört, heißt aber in den Ohren der damaligen Bevölkerung, die Jesus gehört haben, Mose hat euch gesagt. Das haben die gehört. Und in Markus 10, Kapitel 10, Vers 1 bis 12, gibt es so einen Dialog, den ich mal so als Erklärung dazu lesen möchte. Und er, also Jesus, macht sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen. Und es kommt was ganz Aussagekräftiges. Und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Jesus war der Lehrer, schlechthin. Und ganz war seine Gewohnheit zu lehren. Genauso wie wir im Neuen Testament vom Apostel Paulus lesen, seine Gewohnheit war, immer zuerst zu den Synagogen zu gehen. Wenn er nach außen geflogen ist, dagegen zu inhalten. Aber es war seine Gewohnheit, seine Strategie, erst über die Synagoge. Und Jesus, seine Gewohnheit war, zu lehren. Und wir sehen bei seiner Eröffnung in Galiläa, Lukas 4, wie er machtvoll das Wort ausgelegt hat. Wie er mit Weisheit gelehrt hat, sodass die Menschen gefragt haben, wer ist er? Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mensch nicht schweigen dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er aber antwortete und sprach zu ihr, was hat euch Mose geboten? Und das ist so eine wörtliche Aussage, was hat euch Mose gesagt? Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Menschen dachten, Mose steht ein Stück weit über der Erde. Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihm, um eures Herzens Härte willen hat er euch dies Gebot geschrieben. Aber vom Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Gut, dass das da nochmal steht, als Mann und Frau, muss man ja in unseren heutigen Tagen mal darauf hinweisen. So, Mose war also durch die Überlieferung der Gesetze und der langen Geschichte, er war ja 80 Jahre unterwegs, als Christ und als derjenige, der von Gott zugerüstet wurde, Mose war also in der langen Geschichte eine feste Institution und im Denken der Hebräer. Und das ist dann dieser Hintergrund, den wir immer haben, wenn wir hören müssen, dass Mose angesprochen wird oder sein Name auch erwähnt wird. Also, eine Sünde, das ist ja die, von der ich immer wieder gesprochen habe, gerade später, da müsst ihr wirklich mal nachlesen, 4. Mose, Kapitel 13 und 14, das ist immer Hintergrund dieses Hebräerbriefes und das müsst ihr einfach festhalten, weil wir davon immer ausgehen müssen. Das Volk stand vor dem verheißenen Land und hat diesen Segen nicht empfangen, weil sie Gott nicht zugetraut haben, dass er sie da einführt. Und jetzt haben wir das hier so, dass Mose die Gesetze ein Stück weit über die Engel offenbart hat. Und dass auch über Mose die Informationen geflossen sind, wie die Stiftshütte zu bauen ist. Und jetzt kommen sie zu dem Punkt, zu dem Land, und da sendet Mose 12 Kundschafter aus jedem Stamm ein, damit sie sich erstmal einen Überblick verschaffen. 40 Tage später kommt sie zurück. Und die waren sich an einem Punkt einig. An einem Punkt, da gab es gar nichts, wo sie abgewichen sind. Und das war der, das ist das Land, so wie Gott es uns verheißen hat. Allerdings sagten von den 12, 10, das schaffen wir nicht. Und auch damit hatten sie recht. Das Problem war nur, dass sie nicht auf Gottes Hilfe Anspruch genommen haben. Sie hätten es niemals geschafft. Aber mit Gottes Hilfe hätten sie es geschafft. Man hat noch zwei übrig, Kaleb vom Stamm Juda dass sie mit Gottes Hilfe dieses Land einnehmen können. Also was sie gesehen hatten, stimmte. Die Karmeliter waren zahlenmäßig überlegen. Und die Karmeliter waren auch militärisch überlegen. Aber wie ist das Volk? Es entscheidet sich für diese 10 Kundschafter. Und da kommt es zu dem Punkt, dass sie dann sogar wünschen, sie würden in der Wüste sterben. Ein weiteres Mal. Ich lese einmal aus 4. Mose 14 folgende Verse. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten holten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stünden. Warum führt uns der Herr in das Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen: Lass uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Das ist der ganz, ganz traurige, ganz kritische Punkt. Und das ist auch für unser Leben ein ganz kritischer Punkt. Wenn wir viel mit Gott erlebt haben, wenn wir viel mit Gott erfahren haben, dass wir vielleicht zu dem Punkt kommen und denken, jetzt ist die Batterie leer. In Kenia, wo wir als Missionare waren, lebten wir in einem Haus, in einem Mehrfamilienhaus, und da war unter anderem auch eine Familie aus Israel. Wir haben uns auch mit diesem Mann öfter mal unterhalten, und er hat so ein Stück weit Jesus verehrt als Israelit, aber er hat ihn so ein bisschen, das sind so meine Worte, ich werde nicht nehmen, aber so meine Worte, so als wenn Jesus so am Ende seiner Lebenszeit die Batterie leer ging. Und deswegen ist er am Kreuz kraftlos gestorben. Er hat gewaltige Wunder gemacht, da kommt ja keiner ran. Aber am Ende war seine Batterie leer. Das ist genau ein falsches Bild, was wir hier haben. Gott hat alles unter Kontrolle und auch im Blick. Und auch wenn unsere Augen müde werden, liegt das nicht an Gott. Dann liegt es an uns. Wenn wir ihm Dinge nicht mehr zutrauen, dann liegt es nicht an seiner Allmacht. Sondern dann liegt es an unserem Zweifel, dass wir Gott einfach das nicht mehr zutrauen und in denken, vielleicht auch in unseren Gebeten, ach, damit wollen wir ihn nicht belasten. Aber das ist unser Fehler. Das ist unser Fehler, den wir damit begegnen. Gott selber will uns helfen, aber er kann nicht, wenn der Glaube aufhört und sagt, das schaffen wir nicht. Und das war die größte Sünde, die das Volk je begangen hat. Und selbst die Auswirkungen sind heute noch zu sehen. Ihr habt gestern gehört, was passiert ist, dass in einer Synagoge Juden beim Gebet erschossen wurden und viele andere verletzt. Es ist traurig, was da geschieht. Und Israel ist immer noch nicht zur Ruhe gekommen, weil sie das damals nicht in Anspruch genommen haben. Diese Geschichte in 4. Mose 13, 14, unbedingt eine Hausaufgabe, müsst ihr lesen, ist so gewaltig und so wichtig, dass dieser Geschichte ein ganzer Psalm später gewidmet wurde. Ich habe euch den hinten kopiert, das ist Psalm 95. Auf diesem Psalm werde ich nur stoßweise eingehen, aber ich habe ihn an euch so kopiert, wie er in der Online-Bibel zur Verfügung steht, weil er immer wieder zitiert wird. Und das ist jetzt auch, was der Verfasser des Hebräerbriefes macht. Er schlägt den Psalm auf und schreibt darum, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herz nicht. Und das gilt auch heute, das dürfen wir heute gar nicht nehmen. Wenn wir den Eindruck haben, dass Gott heute zu uns spricht durch sein Wort, dann sollen wir unser Herz nicht verstocken, sondern öffnen. Denn Gott spricht, das hat er zugesagt. Er hat sein Wort gesandt, damit er mit uns kommunizieren kann. Damit wir sein heiligen und göttlichen Willen lernen können. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herz nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten auch meine Werte gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach: Immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege 20 Jahre waren, mit Ausnahme Kaleb und Josua. Auch Mose, wie wir gerade gehört haben, durfte nicht in das verheißene Land. Und jetzt folgen weitere 40 Jahre Wüste, und das ist die Wüstengeneration unter Leitung von Josua, die später in das verheißene Land einzog. Josua war der Lehrling bei Mose, und der ist es dann später, der mit dem Volk über den Jordan geht. Die Wüstengeneration war nicht in Ägypten als Sklaven geboren, die Wüstengeneration war als Freie in der Wüste geboren. Aber die Exodus-Generation musste den physischen Tod außerhalb des Landes sterben. Und wenn ihr schon mal auf einem Friedhof wart und vielleicht an irgendeinem Grab so kleine Steine gesehen habt, ist das ein Hinweis, dass es ein jüdisches Grab ist. Und zwar war es früher so üblich, dass wenn jemand beerdigt wurde, man das mit Steinen abgedeckt hat, damit wilde Tiere nicht an den Leichnam drankamen. Aber es spricht auch davon, dass der Mensch ungeschützt ist. Und wenn ihr also mal Grabsteine seht, wo Steine drauf liegen, dann ist es mit Sicherheit ein Nomadengrab, ein jüdisches Grab. Die Anwendung für die Briefempfänger ist ebenso. Auch sie können eine unwiderrufliche Entscheidung treffen. Und das Gericht ist dann auch der physische Tod, wie es bei Mose auf dem Berge war. Das Gericht ist dann, dass zeitliche Segnungen nicht eintreffen. Es ist nicht der Verlust des Heils. Denn wenn ich nur immer daran denke, dass ich mein Heil nicht verliere und dafür arbeiten muss, dann ende ich nachher in eine Werkgerechtigkeit. Aber es wird mir ja geschenkt aus Gnaden. Nun muss ich aufpassen, dass ich die Segnung, die Gott für mich bereithält, nicht durch Ungehorsam verpasse. Und jetzt ist Vers 11. Gott hat so viele Wunder gewirkt. Ich hätte jetzt nicht die Zeit, sie alle aufzuzählen, aber es heißt zusammenfassend: Aber sie verstanden meine Wege nicht, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Wir werden also in den nächsten Versen viel von dieser Ruhe lesen, da frage ich auch schon vorher schon. Ich versuche einmal klarzumachen, dass es prinzipiell drei Arten von Ruhe gibt, die uns demnächst beschäftigen werden, die uns aber immer verwirren, weil wir nur das eine Wort Ruhe haben. Die erste Ruhe ist die Schöpfungsruhe. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Gott arbeitete 6 Tage, auch am Samstag. Und dann ruhte er von seinen Werken. Übrigens, ihr wisst, warum wir als Christen den Sonntag haben und nicht den Sabbat. Ne? Wir feiern 53 Mal im Jahr Jesu Geburtstag. Also der Sonntag ist deswegen, weil es der Auferstehungstag war. Deswegen treffen die Christen sich am Sonntag und nicht am Sabbat und Samstag. Also die Schöpfungsruhe, das ist diese Ruhe vom Aufhören der Aktivitäten. Das ist unsere sonntägliche Ruhe, die wir haben sollen. Auch das, liebe Geschwister, könnte ich nachweisen, wenn mir die Zeit bliebe. Es gibt mehr Aufforderungen in der Schrift, dass wir ruhen sollen und dass wir arbeiten sollen. Ganz deutlich. Der Mensch ist immer bemüht, noch irgendetwas zu machen. Und Jesus sagt, ruhen ein wenig. Und immer wieder auch das Schabbatgebot, dass sie zur Ruhe kommen. Der Mensch meint, er müsste immer etwas tun. Aber das Korn auf dem Felde wächst auch, wenn ich in Ruhe zur Kirche gehe. Dann reift auch die Frucht am Baum. Da kann ich nichts tun. Ich muss auch Gott zutrauen, dass er mich versorgt, wenn ich nichts tue, wenn ich seinem Wort gehorche. Es gibt immer was zu tun. Habe ich nur die Werbung entdeckt. Aber Gott will, dass wir ruhen. Und das ist also das Ruhen von dem vollbrachten Werk. Gott hat 6 Tage gearbeitet. Und jetzt setzt er sich hin und ruht. Und in dem Ruhen liegt die Kraft. Die Kraft für weitere Aktivitäten. Also das ist die eine Ruhe. Die zweite Ruhe, von der wir sprechen werden, ist die Kanaanruhe. Die ein bisschen brüchig, aber die spricht einfach davon, dass es Zeiten zur Ruhe gab, wo es keine Kämpfe mehr gab. Es gab Phasen. Das ist für uns Christen, wenn wir das mal anwenden, diese Ruhe, die uns erlaubt, der Sünde zu widerstehen, dass wir eine Gelassenheit entwickeln. Tage sagte ein Bruder, er musste zum Arzt wegen einer Diagnose, aber er war sehr ruhig. Er hatte diese Kraft. Das ist eine Ruhe, eine innerliche Ruhe, die wir uns nicht einbilden, die aber durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Dass wir auch Ruhe über Dinge haben, die uns beschäftigen. Satan wird das immer wieder hervorholen, wird es immer unruhig machen. Aber wir dürfen die Ruhe haben. Das ist jetzt in Gottes Hand. Das abgegeben. Und jetzt bitte ich, dass ich Ruhe drüber bekomme. Ganz wichtiger Punkt. Das ist für uns Christen die Ruhe in unserem Denken und Willen, dass wir uns Gott unterstellen. Nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. Das ist ein wenig zur Ruhe kommen. Da muss ich mich jetzt nicht mehr darum kümmern, ich habe das abgegeben. Wenn ich für meine Frau, für meine Kinder bete, da könnte ich unruhig werden. Und wenn all die Gefahren denkt, die da passieren können. Auch heute Abend, keine Ahnung, was da passiert. Aber ich darf diese Ruhe haben. Ich habe es Gott zu Füßen gelegt. Ich habe es Gott abgegeben. Und das Dritte ist dann die letzte Ruhe, wo wir zu Grabe getragen werden. Das ist dann die letzte Ruhe, die wir erfahren werden. Aber in diesem Brief werden wir später immer von unterschiedlichen Ruhen sprechen. Und ich werde immer ansprechen, dass sie nicht diese Ruhe erfahren haben, weil sie nicht in dem Land waren. Sie mussten in der Wüste sterben. Und was das bedeutet, ist auf den heutigen Tag unerlässlich. Darum nochmal Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt euer Herz nicht. Und dann kommt das, was im Psalm 95 da ausgeschrieben ist. Ich lese nur ausdrucksweise 2. Mose 17. Sie haderten, Vers 2, sie haderten mit Gott und sprachen, gib uns Wasser, das wir trinken. Mose sprach zu ihm, was hadert ihr mit ihm? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber das Volk nach Wasser dürstete, murrten sich wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns unsere Kinder so viel vor Durst sterben lässt? Also viele Male lesen wir, das ist nur ein Teil davon, dass sie nicht gelernt haben, dass Gott sie versorgt. Das müssen wir uns auch heute Abend deutlich machen. Wir müssen lernen, dass Gott uns versorgt. Und wenn Dinge eben anders laufen, als wir geplant haben, das ist im richtigen Leben so, das muss ich dieses Jahr auch erfahren, dann steht hinter den Aussagen immer noch, Gott hat das zugelassen. Wenn ich mir jetzt keiner Schuld bewusst sein kann und wenn ich einer Schuld bewusst bin, kann ich nur für Vergebung bitten. Aber da soll auch der Lehrsatz gelten, was vom Herrn ist, kommt wieder. Wenn ich irgendwo einmal falsch abgebogen bin, dann gibt es sicherlich eine garantierte Möglichkeit, wo ich nochmal abbiegen kann. Das wird der Heilige Geist mir zeigen. Was vom Herrn ist, kommt wieder. Ihr seht auch im Neuen Testament viele, viele Situationen, wiederholen sich. Speisung der 4000, Speisung der 5000, Auferwecken von Toten, Heilung des Kranken. Also es gibt immer wieder die Sachen, die sich wiederholen. Und auch in unserem Leben wird das so sein. Aber hier ist Vers 9, wo mich meine Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Wege gesehen. Ja, was soll Gott dann doch machen? Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, was ganz Entscheidendes. Seit der Kreuzigung Jesu bis zur Erscheinung des Hebräerbriefes sind ungefähr 40 Jahre vergangen. Und der Verfasser nutzt das jetzt und sagt, 40 Jahre hat das Volk Gott versucht. Und er versucht ihn jetzt nach 40 Jahren schon wieder. Darum wir auch bedenken, dass Jesus Mose gegenüber überlegen ist, darf man jetzt auch nicht vom Ungehorsam abfallen. Vers 12 bis 15. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern er mahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt. Dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Denn es heißt heute, wenn wir seine Stimme hören, werde ich sofort vertraue herzlich, wie es bei der Verwitterung geschah. Und erneut sehen wir, dass der Verfasser des Briefes, die Briefempfänger, liebe Brüder nennt. Wir sollten kein böses, ungläubiges Herz entwickeln. Wir sollen sich nicht von dem lebendigen Gott abwenden. Was sollen wir machen? Sie sollen sich gegenseitig ermahnen. Ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt. Sie sollen den Betrug der Sünde entgegenwirken. Und das hat sich nicht geändert. Auch wir haben die Aufgabe, uns gegenseitig zu trösten. Aber wir haben an irgendeinem Punkt auch gegenseitig die Aufgabe, uns zu ermahnen, in Liebe. Selbstverständlich. Aber auch das gehört dazu, dass wir uns stärken. Seht, Geschwister, wir haben den Hebräerbrief heute, ich weiß nicht, wie oft kopiert, hier vor uns liegen und in unseren Schriften. Als er geschrieben wurde, gab es ihn nur einmal und nur an einem Ort. Ich habe es noch einmal persönlich gesagt, ich würde mal gerne den Hebräerbrief hier oder eine Auslegung des Hebräerbriefes lesen, hier in Bremen oder woanders in Deutschland, während der Nazizeit, wie er da ausgelegt wurde. Was wohl da die Geschwister sich gegenseitig gesagt haben. Weil da geht es nämlich um Verfolgung und Not. Und das ist hier der Punkt. Der Glaube ist schwach geworden. Sie sehen sich in dieser Auseinandersetzung der Verfolgung. Und hier geht es also um die spezifische Sünde, dass sie die Verfolgung abändern können, wenn sie wieder zum Judaismus zurückkehren. Das ist eine spezielle Situation. Und es ging hier nicht so sehr darum, wieder in die Welt zurückzugehen. Sie wollten Gott dienen. Aber sie haben was Neues erkannt und sie wollten vom Bekenntnis abweichen. Und das ist vom Prinzip her das Ende. Vers 14, denn wir haben einen Christus, einen Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Sie sind jetzt Teilhaber und jetzt gilt es durchzuhalten. Weicht nicht ab. Vers 16 bis 19. Wer hat sie denn gehört und sind verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? Waren es nicht die Sündigten und deren Leib in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu ihrer Ruhe kommen sollten? Könnte ich den Ungehorsam? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten, wegen ihres Unglaubens. Wer hat Gott provoziert? Es waren die, die er aus Ägypten befreit hat. Genau die, die das Wasserlamm geschlachtet haben, die gesehen haben, wie Pharao und seine ganze militärische Ausrüstung verschwunden ist. Genau die waren es. Sie sind undankbar geworden. Die haben sich an die Führung Gottes gewöhnt. Das ist für uns Christen auch ein ganz hohes Maß, wo wir zurückrudern müssen, wenn wir uns dran gewöhnen, dass Gott uns versorgt. Wir können ihn nicht genug danken für das, was er tut. Aber die sollten jetzt nicht zur Ruhe kommen. Aber es waren die, die immer wieder gesündigt haben. Und diese 40 Jahre, die Gott ihnen jetzt gibt, auch das ist nach Plan. Das waren nämlich genau die 40 Tage, die die Kundschafter im Land waren. Das lesen wir in 4. Mose 14, 34. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf das ihr erinnert werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Gott hat die Hand immer noch über das Volk gehalten. Aber er hat sie jetzt ein Stück weit abgezogen, damit sie inne werden, wie das ist, wenn keine Leitung mehr da ist. Vertrauen zerbrochen wird durch Unglauben. Das heißt, aus dieser Rebellion bedeutete den Verlust der versprochenen Segnung. Gott hat sie verheißen, in ein Land zu führen, wo Milch und Honig fließt. Das hat er auch gehalten. Aber sie haben es nicht mehr erlebt. Sie sind verstorben. Sie sind nicht als Sklaven nach Ägypten zurückgegangen. Die Israeliter in ihrem Trotz sagten, einer sprach zu ihnen, lass uns einen Horn über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Das nicht. Sie waren immer noch das erlöste Volk. Aber sie hatten ihren Segen verloren. Und sie hatten die Ruhe, die verheißene Ruhe, nicht erreicht. Und so ist das bis heute. Unglaube führt zu aktivem Ungehorsam. Und der aktive Ungehorsam führt zum Verlust des Segen Gottes. Das können wir auch im 1. Korintherbrief und an anderen Stellen bei Paulus nachlesen, dass wir dann letztendlich gerettet sind wie durchs Feuer. Und dass wir nichts dabei haben, wo wir Dank sagen können für Golgatha. Wo Gott uns dann auch das wieder ab und in, was wir uns vorher gegeben hat, an Gaben. Dass wir es ihm bringen und niederlegen. Die Generation hier des Briefempfängers 40 Jahre nach dem Tode Jesu ist an dem Scheideweg. Sie müssen sich jetzt nun entscheiden. Gehen Sie zurück zum Judentum? Oder bleiben Sie bei dem, was Sie vorher bekannt haben? Und das ist jetzt, wo das Wort Ruhe immer wieder vorkommt. Ich lese das einmal, die verheißende Gottesruhe. So lasst uns mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Achtet mal drauf, so lasst uns, damit wir zur Ruhe kommen. Der Verfasser setzt sich da rein und sagt, ich auch. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie es nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwöre meinen Zorn, sie sollen nicht zur Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Und so hat er an einer Stelle gesprochen am siebten Tag. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollten. Und die, denen es zuerst verkündet ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute. Und spricht nach einer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herz nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruhe auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Ja, das ist nicht einfach, wie oft hier das Wort Ruhe verwendet wird. Da müssen wir auch nochmal zur Ruhe kommen. Ich möchte das jetzt mal ganz langsam ein wenig unterbrechen. Es gibt eine Gefahr für die Briefempfänger, sie können die Ruhe verlieren, die ihnen Gott anbietet. Das wäre, sie würden bei ihrem Bekenntnis bleiben. Aber ich erinnere auch, dass sie gegenwärtig Verfolgung erlitten. Und das können sie einbüßen, wenn sie Gottes Willen in ihrem Leben nicht ganz umsetzen. Sie haben ja nichts Böses vor. Sie wollen ja nur wieder zu dem zurück, was sie kannten, weil dann würde es ihnen besser gehen. Aber der Zweck des Briefes, und das kann ich schon vorwegnehmen, der Zweck des Briefes wird so, die Geschichtsschreiber, drei Geschichtsschreiber haben wir, bestätigen, dass sie nicht zurückgekehrt sind zum Judentum, sondern dass sie sich weiter zu dem Messias bekannt haben und dass sie dann 70 nach Christus, als der Tempel fiel, nicht physisch umgekommen sind, sondern dass sie gerettet waren, weil sie auf den Brief geachtet haben. Das ist schon mal vorweg. Aber sie stehen in diesem Problem und sie brauchen eine Entscheidung. Und das brauchen wir auch. Aber wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, sie hatten die Möglichkeit, ihrem Leid ein Ende zu setzen. Das wäre so, wenn vielleicht im Dritten Reich ein Jude gesagt hätte, okay, ich jetzt mal heute beim Juden sterbe ich auf, bin mal ungehorsam. Dann hätte er damit vielleicht sein Leid beenden können oder er hätte größeres Leid auf sich gezogen. Und da stand eine so Möglichkeit. Also, sie konnten ihren Glauben ein Stück weit leuchten und sie konnten wieder zum Tempel gehen und an den ganzen Ritualen teilnehmen. Nochmal, was sie vorhatten, war gar nicht so abwegig. Sie hätten ja auch gar nicht 10 Gebote gehalten. Sie haben ja gar nicht gegen Gott und seine Gebote gesündigt. Sie hätten nur den Messias verleugnet. Und das ist verständlich. Wenn ich persönliches Leid umgehen kann, dann kann ich in dieser Versuchung sein. Als Christ sind wir aufgerufen, nicht zu lügen. Im Islam ist es anders. Da darf ich lügen, wenn es zum Schutz meines Lebens dient. Und da kann ich also nie sagen, ich bin Schiit oder ich kann auch andere Sachen sagen. Hauptsache, ich überlege, darf ich das? Als Christ darf ich nicht anderes als die Wahrheit sagen. Vers 2, denn es ist auch uns verkündet worden, wir reden. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, was sie hörten. Das heißt, die Exodus-Generation hatte 12 Botschaften. Und die neutestamentliche Generation hat 12 Apostel. Und da zieht er jetzt wieder diese Parallelen. Ne? Wir haben gehört und die haben gehört. Was sie gehört haben, half ihnen nicht, weil sie nicht geglaubt haben. Bitte glaubt. Und das ist eben diese Aussage, die er hier macht. Dann Vers 3. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Sprache mein Zorn, sie sollen nicht zur Ruhe kommen. Wir sprechen jetzt von der Schöpfungsruhe. Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen, zu Gottes Ruhe kommen. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Dann nehmen wir sich jetzt wieder rein. Der Glaube macht den Unterschied. Die Briefempfänger müssen den Glauben behalten. Die Ruhe ist vorbereitet. Ich möchte zum Abschluss heute Abend einmal uns noch etwas vorlesen. Ich weiß nicht, wie die Geschwister uns noch zugeschaltet sind. Ich habe das als kleiner Junge einmal sehr bewegt, dass meine Oma zu Hause war bei meiner Mutter. Und die beiden haben geweint. Ich war damals 8 oder 9 Jahre alt und ich wusste nicht, warum sie geweint haben. Und dann sind die rausgegangen. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob die zusammen gebetet haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich dann heimlich in das Wohnzimmer reingegangen und habe mir den Zettel angesehen, der noch voller Tränen war. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, die heißt, sägt vom Kreuz nichts ab. Ich lese uns das einmal vor. Der Kampf ist hart, die Last ist schwer. Oft seufzt du müde, ich kann nicht mehr. Doch halt nur aus, halt wird's mir klar. Nötig dir dein Kreuz an. Auf harten Stein am Waldesrand sitzt müde ein Greis mit dem Stab in der Hand. Er kann nicht mehr weiter, er ist zu matt, weil er so viel Schweres zu tragen hat. Still schaut er im Geiste den Weg, den er kam, er fängt einst so herrlich mit Sonnenschein an. Doch denkt er in stiller Wehmut zurück, doch liegt ihm Trümmern. Das eins sein Glück. Nichts ist ihm geblieben, so arm und allein, muss er bis ins hohe Alter nun sein. Da krampft sich das Herz zusammen vor weh, mein Gott, warum muss diesen Weg ich gehen? Und über den Denken und über das Sinnen, ihm heißt vor Tränen die Wand über die Wange rinnen. Doch nach und nach wird still in seiner Brust, er ist sich der Gotteskindschaft bewusst. Und schwimmt er im Glauben hinauf zu Höhen, doch wird sich klären, was sich unten hart nicht verstehen. So fasst er den Stab und mit leisem Gesang geht er heim zur Hütte am Bergesrand. Legt Mühe vom Wandern zu Ruhe sich hin, noch zieht ihm so manches durch den Sinn. Auf all seine Sorgen und was er sich für dich fragt, im Traum Gott selbst ihm die Antwort sagt. Er sieht sich als Bürger von Land zu Land recht mühsam wandern im Pilgergewand. Das Ziel deiner Wanderung ist jene Stadt, die Gott, der Vater, selbst gegründet hat. Und auf dem Rücken ein Kreuz erträgt, das ist die Last, die er sich selbst auferlegt. Er wandert mutig, das Ziel winkt von fern, schon glänzt die Stadt wie ein goldener Stern. Doch heiß brennt die Sonne, das Kreuz drückt sehr, er muss noch einmal ruhen, er kann bald nicht mehr. Dort steht ja ein Häuschen so schmuck und klein, da nimmt er das Kreuz ab und hier ruht sich fein. Schnell ist es getan, nun war leichter die Last, er denkt, wie gut, dass du es abgesägt hast. Nun geht das Wandern bequem und leicht, jetzt ist das Ziel viel schneller erreicht. Man sieht ja die Stadt auch schon von fern stehen, wie herrlich und schön sie ist anzusehen. Ein Graben trennt er noch von der Stadt, der aber keine Brücke hat. Er läuft entlang, sucht und sinnt, doch eine Brücke er nirgends findet. Da fällt ihm das Kreuz auf den Rücken ein, vielleicht könnte ihm das jetzt eine Brücke sein. Er nimmt und schiebt über den Graben her, doch es ist zu kurz, es reicht nicht mehr. Es fehlt ein Stück, das er abgesägt, ach, hätte ich es noch nicht, seufzt er tief bewegt. Nun stehe ich hier so nah am Ziel und kann doch nicht hin, weil mir das Kreuz nicht gefiel. Er weint und schreit, er klagt sich an, weil er schuld, dass er zur Stadt nicht kann. Da hat ein Pilger, der auch ein Kreuz trägt, von dem aber nichts abgesägt. Er kommt zum Graben, legt das Kreuz drüber hin und geht in die Stadt mit frohem Sinn. Da denkt unser Pilger, ich will doch sehen, ob über dieses Kreuz ich kann zur Stadt gehen. Er tritt hinzu, oh wie es kracht, mit einem Schrei ist er aufgewacht. Es geht dann noch weiter und es endet. Und du, der du auch eine Last trägst und auch gern ein Stückchen absägst, tu es nicht, wenn es eine göttliche gab, dann sägst du den Segen ab. Das ist diese ganz tiefe Wahrheit, wenn wir in unserem Leben Leid ertragen müssen, dann kann das sein, dass Gott uns das aufgelegt hat, dass er es uns zutraut, dass wir es tragen. Ich wünsche das natürlich niemandem. Aber wenn er es uns auferlegt hat, dann musste es bei ihm vorbei. Und er legt nicht nur auf, wir wissen, er hilft uns auch, uns zu tragen. So möchte ich Ihnen wirklich Mut machen, liebe Schwester, dass wir auch das Getrost von dem Hebräerbrief lernen, dass wir hier eine Ruhe verheißen bekommen und dass wir Segen verheißen bekommen, der uns zugesagt ist, wenn wir festhalten und wenn wir treu sind. Wir müssen jetzt das nicht übertreiben, dass wir in einen großen Aktionismus verfallen. Aber bei dem, was Gott uns gegeben hat, an Gaben und an Fähigkeiten, die sollen wir einsetzen, um seine Ehre zu erreichen.